gekommen seid. Ich möchte zum Anfang beten und will auch euch bitten, dass ihr besonders für mich betet. Ich muss zugeben, mir ist heute was passiert, was mir noch, ich weiß gar nicht, ich glaube noch gar niemals passiert ist. Heute Morgen, als ich die Predigt ausdrücken wollte, war die Hälfte der Predigt weg. Gab ein Problem irgendwie mit der Synchronisation von Tablet und PC. Deswegen war ich jetzt noch da am Schreiben und allem Möglichen. Betet für mich. Genau. Vater im Himmel, wir kommen als dein Leib vor dich, so schwach und bedürftig, wie wir sind. Mal sind wir uns mehr bewusst, mal fühlen wir uns sicher, mal sind wir, denken wir sind gut aufgestellt, wir kommen gut zurecht und täuschen uns, dass wir denken, wir brauchen dich nicht. Wir würden es nie zugeben, Herr, aber wir denken es manchmal, wir verhalten uns manchmal so. Herr, wir müssen zugeben, wir alle, wir hängen an dir mit unserem ganzen Leben. Du allein bist derjenige, der in der Lage ist, uns das zu geben, was wir wirklich brauchen. Wer kann dich offenbaren, Herr? Wer kann dein Wesen beschreiben? Wer kann die Dinge lehren, die dich betreffen? Wir können das nicht, Herr. Wir können nur auf dich schauen und dich bitten, zeige dich uns. Lass es uns sehen, lass es uns verstehen. Ich will dich bitten, Herr, dass du uns heute dein Wort aufschließt, dass du uns zeigst, was es bedeutet, dass wir wissen, mit welchen Begriffen wir um uns herum werfen und sie so selbstverständlich benutzen, aber manchmal gar nicht wissen, was wir damit meinen. Bitte lass unseren Glauben tiefer werden, Herr. Lass unser Verständnis von dir größer werden, damit es einen Einfluss hat in unserem Leben und wir als andere Leute auf dieser Erde leben. Solange du das möchtest. Danke dir, Herr, für diesen Morgen. Danke für dein heiliges und gutes Wort. Amen. Amen. Wir sind im Matthäus-Evangelium unterwegs und haben einiges an Wegstrecke zurückgelegt. Wir sind jetzt im vierten Kapitel, am Ende des vierten Kapitels schon angekommen. Und wir haben viele, viele Dinge, sag ich mal, beobachtet. Ich kann da nicht annähernd darauf heute näher eingehen und das wiederholen, sonst wird das jeden Rahmen sprengen. Ich weiß übrigens nicht, wenn ihr denkt, jetzt die Hälfte vom Skript fehlt, dann wird die Predigt halb so lang. Vielleicht auch doppelt so lang, gerade deswegen. Weil wenn ich das aufgeschrieben habe, dann weiß ich ein bisschen besser, okay, jetzt bleib da. Wenn was, dann müsste der Klaus sagt irgendwann, dann weiß ich Bescheid. Okay. Wir haben hier gesehen, dass Christus, als das Licht in die Welt kommt, das ist Vers 12 bis Vers 17, das lang erwartete und wonach wir uns so gesehnt haben und ausgestreckt haben, wonach die ganze Welt, insofern sie einen geistlichen Sinn hatte, also diejenigen, die einen hatten, auf ihn gewartet haben und sich nach ihm ausgestreckt haben. Jetzt endlich ist es da. Endlich ist es da. Es scheint in der Finsternis, in Galiläa fängt es an. Es strahlt in die Welt hinein. Das Problem ist aber, das Evangelium wird gepredigt in Vers 17. Jesus sagt, tut Buße, kehrt um, kommt, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das Problem ist aber, keiner folgt nach, keiner hört. Zumindest, ich meine, Matthäus berichtet es uns nicht und ich habe gezeigt, dass es mit Absicht nicht tut. Denn was jetzt passieren muss, ist, dass Jesus hingeht und dass er zu Einzelnen sagt, du, komm, folge mir nach. Der hört den Ruf, er hört die Berufung. Wir haben uns das Thema Berufung angeschaut, was es bedeutet. Er hört die Berufung und sagt, alles weg, alle Netze, den Vater im Boot zurückgelassen und sagt, dem folgen wir nach. Meine Schafe hören meine Stimme. Das haben wir gesehen und vor zwei Wochen haben wir uns angeschaut, was bedeutet es, nachzufolgen. Habe ich einen kleinen Exkurs gemacht. Philipper 3 haben wir uns angeschaut, Vers 7 bis 10. Wie Paulus alles, was er gehabt hat, über Bord geworfen hat und gesagt, ich habe es für Dreck erachtet, für die Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Das ist Nachfolge. Und meine Absicht ist heute zu schauen, was passiert jetzt weiter? Was wird jetzt Jesus weiter tun? Was steht jetzt auf seinem Programm? Was ist jetzt dran? Übrigens, wenn ihr Luft braucht, machen wir mal kurz die Fenster auf, dass ihr genug Sauerstoff habt. Um was geht es jetzt hier? Und lasst uns weiter den Text einfach lesen. Matthäus 4, Vers 23. Die Jünger folgen ihm nach. Was passiert jetzt? Matthäus 4, Vers 23 bis 25. Und er, das ist Jesus, zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien, und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehnstädtegebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Ich habe es vielleicht schon gehört in dem Gebet, was ich vorher gebetet habe zum Herrn. Mein Anliegen ist es heute, ein bisschen mehr Klarheit in das hineinzubringen, was wir oft verwenden, aber nicht wissen unbedingt, was ist jetzt eigentlich genau damit gemeint. Zumindest ist nicht überall in der Christenheit klar, um was es da eigentlich geht. Schaut mal, wenn wir hier lesen, er zog in ganz Galiläa umher. In Ordnung, Jesus hat gesagt, das lesen wir auch an anderen Stellen, ich muss überall, an allen Flecken muss ich es predigen. Jetzt erstmal in Galiläa. Und das tut er. Er geht in ihre Synagogen und er lehrt sie. Er zeigt ihnen gewisse Dinge aus der Schrift auf, die sie vorher nicht gesehen haben. Interessant, gell? Die ganze Lehre und was er genau getan hat, ich will mal so sagen, das ist hier eine Überschrift. Das ist eine Überschrift über Kapitel 5, 6, 7, 8 und 9. Wenn ihr mal hier die Hand drin lasst, in Kapitel 4, 23, schaut, was hier steht. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches, heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Jetzt blättern, Matthäus 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Seht ihr? Es ist genau dasselbe eigentlich, genau dieselben Worte. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass hier ein Abschnitt eingeklammert wird und überschrieben wird. Wird eine Überschrift drüber gestellt über diesen Abschnitt. Was jetzt, also was in Kapitel 5 bis 7 ist, zeigt, was er gelehrt hat, was er weitergegeben hat, ja? Was er in ihren Synagogen gepredigt hat. Zeigt dieses Evangelium des Reiches. Kapitel 8 und 9 zeigt die Heilungen, zeigt, was er getan hat, zeigt seine Machttaten. So sehen wir hier, leitet er diesen Abschnitt ein und bereitet ihn vor. Aber was genau predigte er eigentlich hier? Schaut mal, hier heißt es, und er predigte das Evangelium des Reiches. Was ist damit gemeint? Ja, Evangelium kennen wir, oder? Evangelium kennen wir, Reich Gottes kennen wir auch. Kennen wir es oder kennen wir es nicht? Was mein Anliegen heute ist, ist ein bisschen euch mit hineinzunehmen und zu zeigen, was es mit diesem Reich auf sich hat. Heute wollen wir uns das näher anschauen. Bereits zweimal vorher kam dieses Wort vor. Schaut mal, Kapitel zurück, Kapitel 3, Vers 2. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Tut Buße und das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wer hat das gepredigt? Johannes der Täufer. Als Jesus anfing zu predigen, Vers 17 im Kapitel 4. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Schon zweimal haben wir diesen Begriff, Reich der Himmel. Und wie oft, denkt ihr, kommt er noch vor ungefähr im Matthäus-Evangelium? Wer hat eine Schätzung? Ich würde gerne mal schätzen. 20 Mal, okay. 20 Mal, ist nicht schlecht. Wer hat noch eine Schätzung? 15? Wir müssen in die andere Richtung. 27. 50 Mal, ihr Lieben! Stellt euch das vor! 50 Mal! Fast in jedem zweiten Kapitel, nein, fast zweimal pro Kapitel, so. Fast zweimal pro Kapitel kommt dieses Wort vor. Könnt ihr euch vorstellen, dass es eine bedeutende Rolle spielt im Matthäus-Evangelium? Oh ja, es ist interessant. Wenn wir gucken, es sind sogar fast die Hälfte aller Vorkommen in allen Evangelien. Das kommt ja öfter vor, gell? Fast die Hälfte von allen Vorkommen in den Evangelien, in den vier. Und wenn wir das ganze Neue Testament schauen, mehr als ein Drittel aller Stellen aus dem ganzen Neuen Testament, aus Matthäus. Also es ist ein wichtiges Thema im Matthäus-Evangelium. Und wenn wir immer nur sprechen vom Reich und dann jeder irgendwas sich dabei zurechtspinnt, hilft es uns nicht. Wir müssen wissen, über was sprechen wir denn hier? Was ist damit gemeint? Das ist mein Anliegen, das heute mit euch zu tun. Was hat Jesus gepredigt? Was hat er angekündigt? Was hat er gesagt, jetzt ist es da? Was bedeutet das? Was ist das Reich der Himmel? Übrigens interessant, Reich der Himmel. Quizfrage, wo finden wir es noch? Reich der Himmel, außerhalb von Matthäus. Wo steht dieses Wort noch? Nirgends im Neuen Testament. Gibt es nicht mehr. Also das heißt, Reich, ja, Reich Gottes finden wir viel. Aber Reich der Himmel ist nur in Matthäus. Nur in Matthäus, diese spezielle Wendung. Das ist interessant. Und jetzt gibt es bestimmte Behauptungen, die sagen, ja, Reich der Himmel, das ist was ganz anderes als das Reich Gottes. Das sind zwei ganz verschiedene Reiche, von denen die Rede ist. Und dann gibt es manche, die legen dann sogar so aus, die sagen, es gibt vier verschiedene Reich Gottes. Es gibt vier verschiedene. Ist gar nicht so weit weg. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das im Bücherregal stehen. Ich weiß es nicht. Sagt dann, und da gibt es unterschiedliche Verhältnisse. Wie steht die Gemeinde zu jeweils jedem von diesem Reich? Ja? Und dann sagt man, mit dem einen Reich hat die Gemeinde gar nichts zu tun. Das andere Reich, das ist sie quasi im Wesentlichen. Das kannst du fast nicht verstehen. Also ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Wenn ich das lese, so denke ich, oh, das ist für mich zu schwierig. Ich blick's nicht. Und ich glaube nicht, dass es stimmt. Den Ursprung hat das darin, dass man vom Alten Testament her, wie man die Prophezeiungen im Alten Testament liest, wie man bestimmte Dinge aus der Offenbarung liest, aus Stellen, wo eigentlich alle zugeben, die sind nicht so ganz einfach zu verstehen. Die sind eher ein bisschen schwierig, zur schwierigeren Kategorie gehören die. Aber von dort aus hat man ein Konzept entwickelt und dieses Konzept, da muss jetzt das reinpassen. Ja? Und weil es nicht reinpasst, deswegen muss man noch ein Reich erfinden, das es gibt, dann muss man noch ein Reich erfinden und dann, versteht ihr, und dann denkt man sich, ja, ich bin gar nichts mehr. Ich denke, es ist falsch und es bringt viel Chaos, viel Verwirrung und ich will euch davor warnen, ich glaube nicht, dass es richtig ist. Lasst uns mal kurz vergleichen, wie Matthäus Reich der Himmel verwendet und wie die anderen Reich Gottes verwenden. Und ich denke, dann zeigt sich sehr, sehr schnell, dass es genau dasselbe ist, oder? Schaut mal, Matthäus 19, entschuldigt. Matthäus 19 ist ganz bekannte Stelle. Die Kinder wollen zu Jesus kommen und die Jünger sagen, nein. Geht nicht. Die Jünger fuhren sie an. Dann Vers 14 heißt es, Jesus aber sprach, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Also lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solchen gehört das Reich der Himmel. Da haben wir es, oder? Reich der Himmel. Also Jesus sagt, solchen Kindern, denen gehört das Reich der Himmel. Jetzt gehen wir in Lukas Kapitel 19. Ja, Lukas Kapitel 18 ist es, Vers 16. Jesus aber rief sie herbei, und wenn es euch zu viel ist zum Nachschlagen, Ohren spitzen und hören. Oder hier kurz lesen, weil ich hab einige Stellen, um euch ein ganzes Bild zu geben, um euch nicht nur einen Ausschnitt zu geben. Das ist sowieso nur ein Ausschnitt, aber... Lukas 18, Vers 16. Jesus aber rief sie herbei und sprach, und schaut mal, es ist fast die gleichen Worte. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Also, ist es das Gleiche oder nicht? Ist das Gleiche. Es ist das Gleiche. Nur Matthäus verwendet einfach eine andere Umschreibung dessen. Das Reich, das in den Himmeln ist, das Reich der Himmel, das ist genauso auch das Reich Gottes. Manche sagen, es hat damit zu tun, dass er, wie die Juden das gerne getan haben, wenn sie eine Möglichkeit hatten, den Namen Gottes, den heiligen Namen Gottes zu vermeiden, haben sie es vermieden. Deswegen sagt er nicht Reich Gottes. Übrigens, manchmal sagt das auch an 5 Stellen, aber meistens sagt er Reich der Himmel. Und jeder weiß, was gemeint ist. Reich Gottes. Das richtige Verständnis, wie gesagt, vom Reich ist sehr, sehr wichtig, weil es ein dominantes Thema in den ganzen Evangelien ist, aber ganz besonders im Matthäus-Evangelium. Und wir beten oder ganz häufig, dein Reich komme. Ja, was für ein Reich? Was ist es für ein Reich, wo wir beten? Wonach sehnen wir uns, dass es kommen möge? Was denn? Lass es uns entdecken. Kurz gesagt, zusammenfassend würde ich sagen, dieses Reich ist das Versprechen Gottes aus dem Alten Testament. Gott hat ein Versprechen durchs Alte Testament hindurch gegeben, dass ein Messias kommen wird, ein König kommen wird, ein Retter kommen wird. Und was wird er tun? Was wird er tun? Er wird dieses Reich, dieses Königreich, wird er aufrichten. Und wodurch ist es gekennzeichnet, dieses Reich? Durch den Sieg über die Feinde und durch einen Frieden. Ein Friedensreich. Ein Friedensreich. Von unzerstörbarem Frieden, habe ich immer gesagt, ist es gekennzeichnet. Er wird in Gerechtigkeit und Recht regieren, all diese Dinge. Und wir könnten jetzt schon wieder eine ganze Spur durchs komplette Alte Testament verfolgen, um dieses Thema zu sehen und zu entwickeln. Weil das ist nicht etwas, das ist kein Spezialthema einfach nur aus bestimmten Teilen der Bibel, sondern es zieht sich wie ein Faden durch die ganze Bibel hindurch. Wo geht es das erste Mal eigentlich um ein Reich Gottes? Zumindest das erste, was ich gesehen habe. Das ist Genesis 2. Genesis 2. Was wird dem Menschen dort gesagt? Was für einen Auftrag bekommt der Mensch, nachdem er geschaffen worden ist? Hier heißt es in Vers 26, und Gott sprach, nein, das ist Kapitel 1 noch. Es gibt kein 26 in 2. Kapitel 1, Vers 26, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Okay, wir sehen, sie sollen herrschen, sie haben einen Auftrag zu herrschen. Wie kann man über etwas herrschen, wenn es keinen abgegrenzten Bereich gibt, über den man herrscht? Muss irgendwie definiert sein, über was, oder? Es steht auch da, oder? Schaut mal. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Vers 28, und Gott segnete sie, und Gott sprach, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das erste Reich Gottes ist hier eigentlich, wo Adam den Auftrag bekommt. Adam, du sollst über dieses Reich herrschen. Du sollst es gut verwalten. Du sollst es gut regieren. Und es soll dir zur Freude, dir zum Nutzen sein. Aber das Problem ist, was ist geschehen? Anstatt dass er regiert, dass er auf eine gute Weise herrscht, passiert was? Er wird selbst unter die Sünde versklavt. Er wird selber Sklave, indem er sich gegen die Herrschaft Gottes auflehnt, indem er Gott als seinen Herrscher ablehnt, wird er selbst zum Sklaven. Seht ihr das? Das ist die ganze Tragik. Und wir wissen, dass es da nicht stehen geblieben ist. Wir kennen, dass Gott Verheißungen, wunderbare, herrliche Verheißungen gegeben hat, oder? dass er sagt nicht, Chance 1 vertan, vorbei, Ende, vorbei. Nein. Er sagt, es wird einer kommen. Und ihr kennt die ganzen Stellen, 1. Mose 3, Vers 15, ich werde die nicht aufschlagen heute. Genesis 22, Vers 18, ihr kennt sie alle auswendig. Aber wisst ihr, was das, ein ganz wesentlicher Aspekt ist über diesen Nachkommen, der kommt? Wisst ihr, was ein ganz wesentlicher Aspekt von dem ist? Er wird ein Herrscher sein. Er wird ein König sein. Und es gibt keinen König ohne Reich. Es ist automatisch mit inbegriffen. Seht ihr, dass, wenn wir über einen König sprechen, dass er ein Reich hat, über das er herrscht. Sonst ist ein König kein König. Wenn einer auf Ditzingen reinkommt und sagt, ich bin König, sagt, und wo ist dein Reich? Ja, ich habe noch keins. Ja, dann bist du auch kein König. Geht nicht. Geht nicht. Nun, lasst uns schauen. 1. Mose 49. Und hier schaut jetzt, wie im Alten Testament dieser Gedanke mehr und mehr breit gemacht wird. Es wird ein König kommen und dieser König wird ein Reich bringen. Er wird ein Friedensreich bringen. Der Segen über Juda. Vers 9. Juda, du bist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Löwe ist Symbol für König, gell? Ist klar. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Also Schilo, es ist eine Bezeichnung für einen kommenden Fürsten, der kommen soll. Für eine bestimmte Person, die kommen soll. Und dem gehört der Gehorsam der Völker. Spannend. Ist von Jesus hier geschrieben. Von einem König, der kommen wird. Und der herrschen wird aus dem Stamm Juda. Guck mal, was er für eine Herrschaft haben wird. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe des Junge der Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß, die Zähne von Milch.
Was ist das? Komische Beschreibung, gell?
Ich weiß, ich habe das schon mal probiert, nicht Waschmittel zu nehmen, sondern ein bisschen Wein, eure Kleider zu waschen. Sagt, dann wird es ja gar nicht sauber. Ja? Aber was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint? Wenn man anfängt, selbst im Wein seine Kleider zu waschen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass so viel Wein da, du kannst es sogar zum Kleiderwaschen nehmen. Normalerweise spart man das ja auf, gell, für irgendwelche besonderen Angelegenheiten, für bestimmte Feste, da gehört das hin, aber nicht zum Waschen. Genau dasselbe, oder, mit dem Eselsfüllen. Was macht der Esel, wenn du ihn an einem Weinstock anbindest? Ja, der bedient sich, der lässt sich gut gehen. Ist ja klar, oder? Aber wer ist eigentlich so dumm, dass er seinen Esel an den Weinstock bindet, ja? Der Esel sagt, vielen Dank, lecker, lecker, lässt sich alles schmecken. Aber vor allem an die Edelrebe sogar, gell? An die Edelrebe, das Junge sagt, warum? Es ist so viel da, dass du sagst, nimm ruhig, kann sogar der Esel haben, ist egal. Also es ist ein Reich des Friedens, des Wohlstandes, wo Überfluss da ist, ja, die Augen sind schon dunkel vom Wein, als ob ja, die Zähne weiß vom Milch, also so viel da. Das ist das, was hier gezeigt wird. Wir gehen weiter, 4. Mose. Also wir sehen schon etwas von diesem König und von seinem Reich, oder? Es wird etwas uns vermittelt, es wird uns ein Bild nahegebracht. 4. Mose, Kapitel 24. Und hier geht es um Moab, hier geht es um die Feinde des Volkes Gottes, Midian, Moab. Und der Bileam, der muss einen Ausspruch tätigen, den er eigentlich nicht machen will. 4. Mose 24, Vers 15. Vers 16. Er spricht, der die Worte Gottes hört, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthüllten Augen. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn aber nicht nahe. Er tritt hervor, ein Stern aus Jakob. Schau mal, was für ein Stern ist es? Es ist nicht einfach nur irgendwas für ein Stern. Es ist ein Zepter. Was ist ein Zepter? Es ist Herrscherstab. Ein Zepter erhebt sich aus Israel, zerschlägt die Schläfen Moabs, zerschmettert alle Söhne Seths, und Edom wird sein Besitz und Seir wird sein Besitz und seine Feinde. Und Israel wird Mächtiges tun. Einer aus Jakob wird herrschen und er wird den Rest aus der Stadt verloren gehen lassen. Also was sehen wir hier? Was wird uns über diesen König gesagt? Er wird seine Feinde besiegen. Er wird mächtig sein. Er wird herrschen. Wir sehen, was für ein Bild sich entwickelt, oder? Zu welcher Zeit finden wir ein wunderbares, ein herrliches und großes Vorbild für dieses Reich? Wenn wir die ganze Geschichte Israels durchgehen. Wir gehen jetzt weiter, wir lassen diese Stelle hinter uns, blättern weiter. Welche Zeit hat diese Zeit des Friedensreiches vorausgeschattet? Welche Zeit war das? David und Salomo. Da ist ein König, der endlich mal alle Feinde besiegt, der das Land ausweitet, wo auf einmal Frieden einkehrt unter Salomo dann, ja? Ein gewaltiges Friedensreich, wie es danach unter den anderen Königen nicht gegeben hat. Und in diese Zeit hinein könnte man vieles sich natürlich anschauen. Es hat sehr vieles mit diesem Thema zu tun. 1. Chronik 17, wisst ihr auch, was dort verheißen wird. Ihr kennt diesen Text. Vers 9. Und ich setze, und ich will nicht, dass ihr seht, in erster Linie, ihr wisst, dass da über Christus die Rede ist, aber ich will, dass ihr seht, dass ein Königtum verheißen ist, dass ein Reich verheißen ist, das kommen wird. Und im Neuen Testament wird nichts erfunden, ein neues Reich. Es wird das ausgelegt, was wir schon im Alten Testament haben. Es wird auf das zurückgegriffen. Und ich setze für mein Volk Israel, 1. Chronik 17, Vers 9, und ich setze für mein Volk Israel einen Ort fest, pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohne und nicht mehr in Unruhe gerate. Und die Söhne der Ruchlosigkeit sollen es nicht mehr aufreiben wie früher. Und zwar seit den Tagen, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Ich werde alle deine Feinde demütigen. So verkündige ich dir nun, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Dann schaut, es ist die ganze Zeit von der Königsherrschaft hier die Rede. Ich werde seine Königsherrschaft festigen. Er wird mein Haus bauen. Ich werde seinen Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein. Er soll mir Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie habe weichen lassen von dem, der vor dir war. Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig. Und sein Thron soll feststehen auf für ewig. Seht ihr, dass das Volk Israel die Hoffnung auf einen Messias und auf einen Retter, auf einen irdischen Befreier, diese Stelle mitunter gegründet hat? Ist klar, oder? David wird einen Nachkommen haben, der wird herrschen für immer, er wird alle Feinde besiegen, all diese Dinge. Also, es ist klar, oder? Ja, wenn wir jetzt in die Psalmen hineinschauen, in unserem Leseplan, den wir verfolgen, je nachdem, in welcher Abteilung ihr da seid oder ob ihr alles lest, wer alles liest, der ist gestern im Psalm 21 vorbeigekommen. Könnten die ganze Psalm 21 lesen. Lesen wir Vers 8. Denn auf den Herrn vertraut der König und durch des höchsten Gnade wird er nicht wanken. Deine Hand wird alle deine Feinde finden, deine Rechte findet deine Hasser. Einem Feuerofen wirst du sie gleich machen zu der Zeit deines Erscheinens und der Herr in seinem Zorn wird sie verschlingen und Feuer wird sie verzehren. Und ihre Frucht wirst du von der Erde vertilgen und ihre Nachkommen aus den Menschenkindern. Haben sie Böses gegen dich ersonnen, einen Anschlag? Nichts werden sie zustande bringen. Wir sehen, wie der König beschrieben wird. Seine Feinde haben keine Chance gegen ihn. Vers Kapitel 22, Text von heute. Es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren. Was habe ich gesagt? Vers 28. Es werden daran gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Es aßen und fielen nieder alle Fetten der Erde, vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfuhren, und der seine Seele nicht am Leben erhalten konnte. Selbst die Toten, ja? Nachkommen werden ihm dienen, und eine Generation, man wird vom Herrn erzählen, einer Generation, die kommen wird, Sie werden verkündigen seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird, denn er hat es getan. Seht ihr, was dem verheißen wird? Und Psalm 22, wir wissen, um wen die Rede ist. Die ganzen Leiden, die jetzt kommen, oder? Psalm 22. Der Messias, der leidet. Über den ist hier die Rede. Und hier wird sein Reich beschrieben, oder? Interessant. Jetzt könnten wir Prophet für Prophet prüfen, weil hier wird es jetzt ganz, ganz ausführlich und auch sehr weit ausgedehnt. Jesaja Kapitel 9, kennt ihr es, oder? Ein Kind ist uns geboren, jetzt nicht aufschlagen, genau lesen. Wie heißt er? Friedefürst. Oh, ja, Friedefürst. All diese Titel, die ihm gegeben haben werden. Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Schau, groß ist seine Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Auf dem Thron Davids und über seinem Königreich ist zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jesaja 11 könnten wir lesen. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Frucht des Herrn. Und wird seine Gerechtigkeit beschrieben. Aber schaut mal in Mitte von Vers 4, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewaltigen schlagen mit dem Stab seines Mundes, mit dem Hauch seiner Lippen die Gottlosen töten. Gerechtigkeit, der Schutz seiner Hüften und so weiter. Wolf mit dem Lamm, das Friedensreich. Ein herrliches Friedensreich. Jesaja 16 könnten wir lesen. Jesaja 16. Vers 5, ich kürze es nur ab, dann wird in Güte ein Thron aufgerichtet werden und auf ihm im Zelt Davids, schon wieder, wird einer in Beständigkeit sitzen, der da richtet, nach Recht trachtet und der in Gerechtigkeit erfahren ist. Schreibt euch nur die Stelle auf, Jeremia 23, Vers 5. Ich habe wirklich nur wenige ausgesucht, nicht mal die Hälfte. Mit Sicherheit. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit und so weiter. Wo wird es am deutlichsten? Dass es ein König ist und dass er ein Reich haben wird. Daniel 2. Kennt ihr das? Der König hat einen Traum, das große Standbild. Das Standbild ist aus verschiedenen Materialien zusammengesetzt. Was ist denn das komisches Ding? Was wir sehen, ich gehe nur auf die Auslegung von diesem Traum ein und auf die Bedeutung. Hier heißt es in Vers 44, Und dieses Standbild symbolisiert verschiedene Königreiche, die kommen werden. Wo Daniel schon sagt, Babylonien, dann kommt Persien, dann kommt Griechenland, dann kommt Rom. All diese Dinge, okay? Die zeigt er schon im Voraus. Und dann sagt er hier, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten. Schaut jetzt mal, was das für ein Königreich ist. Schaut mal, ob es so ein gleiches Königreich ist oder ob das sich in seiner Qualität irgendwie unterscheidet. Es ist halt ein fünftes Königreich, ja. So wie Rom eins gewesen ist, so kommt jetzt halt noch eins danach. Das ist aber im Grunde genauso, oder? Nein, das ist nicht genauso. Schaut mal. Das ewig nicht zerstört werden wird und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen. Da kommt nicht irgendwann ein stärkeres Volk und besiegt es, dann wird es abgeschafft. Nein, nein. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Und es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände. Und das Eisen, das alles ist zermalmt worden. Was bedeutet es nicht durch Hände? Das bedeutet, Gott war das, der es gemacht hat. Nicht ein Mensch. Dieses Reich ist Gottes Reich. Seht ihr, wie wir uns dieses Thema nahegebracht und breit gemacht wird? Es gibt noch viele, viele andere Verheißungen, die wir anschauen könnten. Aber was ich euch jetzt zeigen möchte, als Jesus aufgetreten ist, als Jesus jetzt kommt und sagt, tut Buße, das Reich der Himmel, Gottes Reich ist jetzt gekommen. An was für ein Reich haben sie gedacht? Versteht ihr, was ich meine? Sie haben genau an so ein Reich gedacht, wo jetzt Jesus erstmal die Juden von sich überzeugen wird, sich auf den Thron setzen wird in Jerusalem, die Römer rausschmeißen wird und dieses ewige, herrliche Friedensreich aufrichten wird. Das war die Erwartung. Es stimmt nicht, dass die Juden Jesus generell überhaupt gar nicht wollten, um keinen Preis. Lass uns das anschauen. Im Gegenteil, wir sehen, wie Christus auftritt und wie er all diese Dinge tut, die er tut, und er passt wunderbar in dieses Bild hinein. Sie sagen, endlich, er ist da. Guck mal, was kann er alles? Er ist redebegabt, oder? Er kann Reden halten, dass alle es nicht mehr auf den Stühlen lässt. Oder? Matthäus 7, oder? Sagen sie, sie waren aber staunend über seine Lehre, denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Mit Vollmacht. Also wir sehen, das brauchst du, gell? Wenn du König sein willst, wenn du eine Revolution machen willst, was auch immer, du brauchst Rede. Du brauchst vernünftige Rede. Das hatte er. Was hat er noch? Er hat scheinbar übernatürliche Kräfte. Was ist das? Ein König mit übernatürlichen Kräften. Ist schon gut, wenn er Charisma hat, wenn er irgendwie Stärke hat, aber der übernatürliche Kräfte hat. Ja, dann gute Nacht, ihr lieben Feinde. Dann packt die Sachen und rennt. Und er löst die Probleme, oder? Speisung der 5000. Boah, auf einmal in einer Notsituation. Ist komisch, gell? Keiner hat daran gedacht, Brot mitzunehmen. Dass mal einer vergisst, also dass ich vergessen würde, ist mir schon wahrscheinlich. Aber meine Frau würde ja daran denken eigentlich. Also es ist unwahrscheinlich, das macht Jesus mit Absicht so. Auf einmal Blackout bei allen. Und er führt sie aus dieser Sackgasse heraus. Wie herrlich und wie wunderbar ist das? Kein Wunder suchen sie am nächsten Tag und sagen, hey, wo bist du, Jesus? Wir dachten, jetzt geht's weiter. Jesus sagt, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr satt geworden seid. So ein König, der war hochwillkommen. Schaut mal, wenn die Johannes 6 aufschlagen. Johannes 6, Vers 14. Und das ist genau nach der Speisung der 5000. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Und nicht nur einfach irgendwas, ein Prophet. Dann Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen. Das ist gut, oder? Jetzt hast du es verstanden, gut. Jetzt wollen sie ihn zum König machen, sehr gut. Dazu ist Jesus doch gekommen, er hat doch gesagt, Königreich ist gekommen, oder? Was macht Jesus? Als er das merkte, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Oh Mann, Jesus, so eine perfekte Gelegenheit. Jetzt wäre es dran gewesen. Nein. Und auch die Jünger haben übrigens dieses Reich erwartet. Auch die Jünger haben sich danach ausgeschreckt und gesagt, oh, jetzt, wenn sie darüber sprechen, wird der Größte sein im Reich des Himmels. Was meint ihr? Sag du, dass wir, ja, das geht um Gerangel halt, um die ganzen Plätze, die dann zu verteilen sind, ja. Es geht aber um ein irdisches Reich. Als Jesus auferstanden ist, fragen sie ihn noch, ja Jesus, wirst du in dieser Zeit jetzt für Israel das Reich wiederherstellen? Er sagt, was meinen die Zeiten und die Zeitpunkte und all diese Sachen, das ist nicht eure Sache. Jetzt geht ihr. Predigt das Reich Gottes, baut es. Es ist jetzt da. Und der Höhepunkt der Erwartung. Was für einen Tag haben wir heute? Palmsonntag. Der Höhepunkt der Erwartung und Palmsonntag. Lukas 19. Es gab so ein richtig, so ein brodelnden Kessel und die Suppe kocht. Schaut mal, Vers 11. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil, es gibt eine Begründung, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. sagen, oh, jetzt geht's los. Haben sich die Hände gerieben. Sagen, oh, jetzt kommt das Reich Gottes. Endlich! Endlich! Jesus kommt nach Jerusalem. Ja, es hat so lange gedauert, bis er es verstanden hat, ja? Die ganze Zeit Galiläa dümpelt er da rum. Ich muss nach Jerusalem! Okay, jetzt. Was macht jetzt Jesus? Er fügt ein Gleichnis an. Was erklärt er ihnen in diesem Gleichnis? Etwas, was sie halbwegs schockiert haben muss, wenn sie es verstanden haben. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Was sagt er? Ich gehe jetzt erstmal weg. Der hochgeborene Mann, er ist der. Er sagt, ich gehe jetzt erstmal weg zum Vater. Was? Wir wollten doch gerade anfangen, Jesus. Was jetzt? Wie weg? Er sagt, ja, ich gehe weg. Aber ihr meine Knechte, ihr bekommt Talente anvertraut, ihr bekommt gewisse Dinge anvertraut, was auch immer es ist, Begabungen, Besitz, was auch immer Gott euch anvertraut hat und damit Wirtschaft, bis er wiederkommt. Das ist die Zusammenfassung von dem Gleichnis. Und das Ende davon, von dem Lied, wird sein, was? Wenn er wiederkommt und tatsächlich das ewige Reich in der Vollendung kommen wird, was wird dann sein? Lob für seine Knechte, aber Strafe für die Selbstsüchtigen und für die Feinde des Evangeliums. Das ist das, was er hier sagt. Und die müssen sagen, oh nein, alles geht schief, was wir uns ausgerechnet haben. Aber dann zieht Jesus ein und wir können das alles hier lesen und es ist eine wunderbare, eine herrliche Stimmung hier. Ja, und zunächst scheint übrigens auch so, Jesus spielt ja wunderbar mit, oder? Ja, Jesus zieht ja nach Jerusalem jetzt ein, oder? Er lässt es ja machen, oder? Dass er auf dem Esel reitet. Es läuft eigentlich alles gut, oder? Und das Volk, das hatte absolut diese Erwartung. Schaut mal, wenn wir mal in Markus im Parallelbericht schauen, es war diese Erwartung da, 100%. Markus Kapitel 11 ist das. Vers 8. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Zweige, die sie auf den Feldern abschnitten. Und die Vorangehenden und Nachfolgenden riefen, Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Sogar Bibelstelle verwenden sie hier. Wow. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Hosanna in der Höhe. Sie haben gesagt, ja, jetzt ist es da. Aber was für ein Reich? Was war das Problem? Und warum? Warum spielt Jesus zwar, denken wir zuerst mit, das ist um die Schrift zu erfüllen, ganz kurz gesagt, wir gucken uns dann an, wenn wir dann näher dorthin kommen. Aber warum macht Jesus dann, schaut mal, was er tut. Nochmal zurück in Lukas 19. Und denkt, hä? Lukas 19, Vers 41. Und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie. Ja, was? Er weinte über sie? Ja, die ganze Stadt liegt dir doch zu Füßen, Jesus. War das nicht genau das, was du wolltest? Nein, nein. Was war das Problem? Haben sie Jesus nicht als König anerkannt? Haben sie ihn verworfen? Es scheint eigentlich zuerst nicht, oder? Wisst ihr, was das Problem war? Wir müssen hier genau hinschauen, genau unterscheiden. Wir können nicht sagen, Jesus ist gekommen und das Volk wollte von vornherein nichts von ihm wissen und hat ihn komplett abgelehnt und hat ihn auf die Seite geschoben, hat ihn aus dem Land rausgeworfen. Nein, er war willkommen. So, wie lange war er willkommen? Solange er in ihr eigenes Programm hineingepasst hat. Versteht ihr? Sie hatten ihre Agenda, sie hatten ihren Plan, wie es laufen muss. Und solange Jesus damit hineinspielt, super, jawohl, weiter so. Das ist das Gleiche mit der Welt übrigens heute auch. Die Welt hat nicht so sehr ein Problem mit einem Jesus, der einem beisteht, wenn einem schlecht geht. Die Welt hat kein Problem damit, eine Station zu haben, wo man hinbetet. Die Welt hat kein Problem damit, wenn Wunder und Zeichen geschehen und man auf einmal wieder Gesundheit hat. Die Welt hat damit kein Problem. Aber wenn Jesus sagt, vielen Dank, ihr Lieben, für eure Anerkennung, aber das Eigentliche, worum es geht, ist das. Ist Leiden, ist Kreuz. Darüber führt der Weg zur Verherrlichung. Das Eigentliche, worum es geht, ist Nachfolgen, sich selbst verleugnen, all diese Dinge, Gehorsam. Was sagen Sie dann? Johannes 6, Das ist die Johannes 6, wunderbare Vorausschattung von dem, was hier ist. Es gingen viele nicht mehr mit ihm. Das Problem ist, und ihr Lieben, das ist eine Gefahr von heute ganz genauso. Nicht nur von denen, die Christus nicht kennen. In der Gemeinde. Dass wir eine Vorstellung haben, so ist Jesus. Der bringt mir das, er bringt mir das, er bringt mir das. Und deswegen bin ich dabei. Ja, ist tolle Gemeinschaft, was auch immer. Das ist schön. Nein, nein, nein. Ihr Lieben, wir müssen uns immer wieder die Frage stellen. Und das ist die große Gefahr. Das ist die große Gefahr, wenn wir sehen, dass es gut läuft. Versteht ihr? Palmzweige. Die Leute schreiben Bibelzitate. Sie erzählen von den ganzen Zeichen und Wundern, die geschehen sind. Es scheint wunderbar und herrlich und geistlich zu sein. Ist es aber nicht. Und wir müssen vorsichtig zu sein, dass wir meinen, solange das alles da ist, bin ich dabei. Aber wenn es gilt, Jesus nachzufolgen, wenn es gilt, ihm gehorsam zu sein, was passiert dann? Ganz schnell bröckelt das in die kleinsten Bestandteile zusammen. Und ihr Lieben, wir müssen uns immer wieder fragen, worauf gründet mein Glaube? Gründet er wirklich allein auf Christus oder auf eine angenehme Atmosphäre? Auf schönem Plätzchengepäck? Auf einer Gewissheit, ich habe eine Versicherung für die Ewigkeit abgeschlossen. Auf einer hinreißenden Predigt, was auch immer. Worauf gründet dein Glaube? Wenn es abebbt, wenn die Jubelrufe vorbei sind, wenn die meisten anderen sagen, ach, mit dem Jesus doch nicht so, was ist dann? Was ist dann? Ihr Lieben, nicht, dass wir es aus eigener Kraft machen, wie Petrus es wollte. Nein, das nicht. Aber Nachfolge, um das geht's. Das Problem ist die falsche Erwartung. Es ist das Problem, dass sie gedacht haben, Jesus ist da für ihre irdischen Bedürfnisse, für das, was sie um sich herum sehen, für all diese Nöte und all die Schwierigkeiten, die da sind. Das ist nicht der erste Grund, warum Jesus gekommen ist. Jesus hilft gerne, wir haben es doch gesehen durch die ganzen Evangelien. Aber das ist nicht der Grund, warum er gekommen ist. Das ist nicht das Problem. Und nirgendwo sehen wir das deutlicher als hier an dieser Stelle, denn wie viele Tage vergehen, bis es aus einem Mund heißt, kreuzige ihn. Hier zeigt sogar seine ganze Hässlichkeit. Sind wir vorsichtig und beten wir, dass Gott unseren Glauben gründet auf Jesus allein. Auf Jesus allein. Auf seine Person, auf seinem Werk. Und was macht Jesus weiter übrigens? Nächste Katastrophe. Nicht nur, dass er weint. Schaut mal, Vers 42. Und er weinte über sie und er sprach, wenn du auch an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient. Er sagt, dir sind die Augen versperrt. Jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Schaut mal, was er jetzt, was für ein Kontrastprogramm. Was haben sie erwartet? König setzt sich auf den Thron, wird regieren, alle Feinde werden unterworfen. Was sagt er? Schaut mal jetzt. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich umzingeln und von allen Seiten einengen. Sie werden deine Kinder an dir zu Boden werfen und werden dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimkunft nicht erkannt hast. Was sagt Jesus? Genau das Gegenteil. Das Irdische geht kaputt. Es wird zerstört. 70 nach Christus. Jerusalem, der Tempel, komplett zerstört worden. Übrigens, auch Pilatus hat es nicht verstanden. Pilatus hat es auch nicht verstanden. Ihr wisst die Stelle, oder? In Johannes Kapitel 18, wo er... Nee, es ist Kapitel 19. Ist es. Nee, doch 18. Kapitel 18, 33... Pilatus geht nun wieder zu ihm hinein ins Prätorium und rief Jesus, sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus sagt, sagst du dies von dir selbst aus? Müsstest du es wirklich wissen? Oder haben andere dir von mir gesagt? Pilatus antwortet, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation, die hohen Priester haben dich überliefert. Was hast du getan? Und was Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus ihm, also bist du doch ein König. Jesus sagt, du sagst, dass ich ein König bin. Ich bin gekommen. Wozu ist er gekommen? Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Jesus sagt, ich habe ein Reich, ich bin ein König, aber es ist nicht von dieser Erde. Es ist kein irdisches Reich. Es ist kein irdischer König. Wir müssen sehen, dass das auch die Dinge, die im Alten Testament da geschrieben und verheißen sind, das ist nicht, da sagen eben dann viele, ja, okay, Jesus hat ihn, dem Volk Israel ein irdisches Reich angeboten, hat gesagt, so wollt ihr es haben, sie haben ihn abgelehnt und dann hat er es verschoben. Da hat er gesagt, okay, machen wir einen Zwischenwurf, kommt die Gemeinde rein, dann machen wir irgendwann später unser altes Programm weiter. Nein, 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 im Gegenteil, die Juden wollten so einen König, sagt, ja, gib her. Aber was sagt Jesus? Mein Reich ist nicht so ein Reich, wie ihr denkt. Es ist ein geistliches Reich. Der eigentliche Feind, um den es geht, das ist der Teufel. Euer eigentliches Problem, eure eigentliche Krankheit ist die Sünde. Der eigentliche Frieden, um den es geht, ist die Versöhnung mit Gott. Das Land, um das es geht, eure Ruhestätte, das ist die Herrlichkeit bei Gott. Das ist das, was Christus sagt. Das ist das, was er uns deutlich macht. Ich will es so zusammenfassen. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist die Erfüllung all dieser Verheißungen aus dem Alten Testament. Es ist in Christus, der König ist, angekommen. Schaut nach, Lukas 11, Vers 20. Er sagt, wenn ich durch den Finger, Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Ist tatsächlich da. Und es ist gegenwärtig. Schaut Lukas 17, Vers 20. Sagen sie, ja, wann kommt das Reich? Sagen die Pharisäer zu ihm. Es kommt nicht so, dass du sagst, oh, jetzt ist es da. Es ist schon da. Es ist bereits angekommen. Mitten unter euch. Also es ist in Christus erfüllt worden. Es ist in Christus angekommen. Es ist in Christus gegenwärtig. Seit Christus wieder beim Vater ist, bedeutet es nicht, dass das Reich Gottes mit ihm wieder weg. Sondern, wer ist sein Leib? Wer ist Christus auf der Erde? Seine Heiligen, seine Gemeinde. Wir sind das Reich Gottes, ihr Lieben. Gott baut sein Reich durch uns in dieser Welt. Und wenn Christus wiederkommt, wird diese Erde und all das Irdische, was wir hier sehen, was ein Bild ist vom Himmlischen, vieles, wird vergehen in Feuer, heißt es. Es wird aufgelöst, in die Elemente in Brand zu schmelzen. Und was kommt dann? Neuer Himmel, eine neue Erde, das Reich Gottes in der Vollendung. In der Vollendung. Und ihr Lieben, jetzt lest bitte das Neue Testament durch, geht durch und schaut, ob es so ist, ob ihr vier verschiedene Reiche entdeckt oder ob ihr ein Reich seht. Und dieses eine Reich, das ist in Christus gekommen, das Alte Testament erfüllt. Und es ist zwei wesentliche Aspekte. Es ist jetzt schon da, aber es ist noch nicht vollendet. Bitte lest, wenn ihr das Neue Testament durchlest, lest es mit diesem. Ist es so? Stimmt das? Belegen die ganzen Stellen das? Ich kann jetzt nicht alle noch nachschlagen. Vielleicht nochmal einen dranhängen. Aber wie redet das Neue Testament über das Reich Gottes? Es ist bereits da. Es ist angebrochen. Es geht los. Es ist losgegangen. Aber die Vollendung folgt. Es ist noch nicht alles. Es ist noch nicht erschöpfend. Bei weitem noch nicht. Das Eigentliche, das Herrliche, das kommt. Lieben, was für ein Privileg ist es, diesem Reich anzugehören, diesem Christus nachzufolgen, diesem König, der nicht ein König ist, wie wir einen irdischen König haben. Ich hoffe, dass ihr auch diese Stimme gehört habt. Folge mir nach und ihr sagt, ja, ich habe wie so vieles gesehen auf dieser Welt, aber ich will es nicht. Ich will es, ich brauche einen anderen König, ich brauche einen zuverlässigen. Ich brauche einen, wo ich weiß, dieses Reich wird von keinem anderen erobert werden. Lasst es uns als ein Privileg wertschätzen, dass wir diesem Reich angehören dürfen. Lasst uns dieses Reiches würdig wandeln, wie es an einer Stelle heißt. Und ich will euch trösten, wenn ihr manchmal ein bisschen zuschaut und sagt, so schaut, da passiert so viel Action, da passieren so viele tolle Dinge, Zeichen, Wunder, Bibelzitat, Gott wird als König anerkannt, Jesus wird als Herrscher sogar anerkannt. Das muss ja wunderbar und gut sein. Ihr Lieben, Gott tut verschiedene Dinge nach seinem Plan, wie er souverän ist. Das schreite ich nicht ab. Und Gott kann über die Dinge hinaus tun, wie er uns in der Bibel zeigt. Er kann. Wer will das abstreiten? Aber das, worum es eigentlich geht, ist kein Hype, ist keine Party. Worum es geht, ist Christus nachzufolgen. Ist gehorsam zu sein und zu sagen, er ist selbst dann mein König, wenn ich nicht begreifen kann, was er tut. Lass uns beten.